Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer neuen Themenreihe Business. Heute bei uns zu Gast ist Verena Pauster. Sie ist eine der Top-Gründerinnen Deutschlands. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Gründung von der Bildungs- und Lernplattform Fox & Sheep und den Haber Digitalwerkstätten. 2016 wurde sie vom Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt. 2018 wurde sie aufgenommen in die Forbes Europe's Top 50 Women in Tech Liste. Bei uns im Podcast redet sie darüber, wie es ist, erfolgreich zu sein in einer Branche, die sonst eher von Männern dominiert ist und warum das auch ein Vorteil sein kann. Außerdem redet sie darüber, wie wichtig es ist, Fehler einzugestehen und warum sie das Gründen immer noch packt. Sie interessiert sich sehr für Bildung und engagiert sich unter anderem im Innovation Council der Digitalstaatsministerin und im Hochschulrat der Code University in Berlin. Zusammen haben wir ein sehr interessantes Gespräch geführt, mit dem wir euch jetzt viel Spaß wünschen.
Zwischen Niveau und Wahnsinn.
Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjuk.
Hallöchen und herzlich willkommen zu Folge 58 von unserem Podcast Zwischen Niveau und Wahnsinn. Wir haben den 18. März 2021 und es ist die zweite Folge unserer Themenreihe Business. Und heute bei uns ist Verena Pauster. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo ihr beiden.
Ja, hallo. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist und Vincent hat es gerade schon gesagt, wir haben die Themenreihe Business und alles drumherum und haben da eben ein paar Gäste eingeladen, um einfach mal deren Geschichte zu hören. Und du hast ja bis jetzt schon super viel getan und gemacht und dein Lebenslauf ist, glaube ich, ganz schön lang. Da bietet es sich vielleicht an, wenn du dich selber einmal vorstellst, was sind die wichtigsten Dinge, was muss man über dich wissen?
Ja, je älter du bist, desto länger ist dein Lebenslauf. Das ist auch Fluch und Segen. Aber gut, ist ja hier auch zwischen Niveau und Wahnsinn. Also, wer bin ich? Manchmal eine leicht schizophrene Persönlichkeit, weil ich irgendwie denke, ich bin eigentlich Unternehmerin und Gründerin. Dann bin ich aber auch noch sehr gerne Business Angel und Investorin in Startups. Dann habe ich letztes Jahr ein Buch geschrieben, Das neue Land. Da darf man jetzt auch sich Autorin nennen. Und dann bin ich wahrscheinlich Antreiberin für gesellschaftspolitische Themen, die mich einfach bewegen, wo ich das Gefühl habe, da müssen wir mal was verändern, wie Hashtag Stay on Board oder Hashtag Wir für Schule. Und und all das zusammen ergibt dann meinen Lebenslauf.
Super. Ja, wir haben es jetzt gerade schon gehört, Unternehmerin, Gründerin. Ich glaube, oder was auch unser Eindruck war, als wir so ein bisschen recherchiert haben, worüber können wir mit dir reden, ist, dass man in dieser Branche gar nicht so einen richtig festen Beruf hat, der zu einem passt, sondern es ist eher so, ich bin im Business, in diesem Bereich tätig und man hat da dann gleich so viele Dinge irgendwie, dass man quasi mehrere Jobs hat, oder?
Genau. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, aber auch das Spannende an diesem Ökosystem. Also du musst dich nicht so festlegen als sagen wir mal so, wenn du Gründerin bist und richtig operative, aktive Gründerin oder Gründer, dann kannst du jetzt nicht 1000 Sachen nebenher machen und dann passt das trotzdem alles. Weil dann hast du einen großen Fokus auf dein Unternehmen und dann ist das ja auch kein 9-to-5-Job, wo du mal vorbeischaust und dann machst du mal wieder 8 andere Sachen. Wenn du so wie ich dein Unternehmen operativ nicht mehr führst, sondern es in neue Hände übergeben hast und jetzt mal so eine Phase hattest, die letzten 1,5 Jahre, wo du viel ausprobieren konntest, dann ist das natürlich großartig. Ja, ich nenne das immer so ein Bauchladen. Kannst jeden Morgen neu entscheiden, was ziehe ich da heute jetzt mal raus. Heute mache ich mal ein bisschen Bildung, morgen mache ich mal einen Vortrag, übermorgen einen Podcast. Und da hast du einfach viel Freiheit, viel Spielraum und das macht Spaß.
Cool. Das hört sich auf jeden Fall nach einem auch ganz schön aufregenden, aber vielleicht auch stressigen Leben an. Vielleicht fangen wir aber auch mal bei dem Anfang oder bei der ersten Gründung an. Ich meine, du hast einen Lebenslauf, der ist beeindruckend. Wo fängt sowas an? Wie fängt sowas an? Deine erste Gründung war ja von Fox & Sheep, aber wie sah es vielleicht vorher aus? Also wie bist du deinen Weg gegangen? Was waren da Beweggründe?
Also ich glaube, ich hatte immer den Traum, Unternehmerin zu werden und es zu schaffen, eine Idee zu finden, die so groß werden kann oder so tragfähig, dass ich davon leben kann, dass ich Mitarbeiter einstellen kann, dass es nicht mehr weggeht. Also dass man so richtig das Gefühl hat, man hat was geschaffen, was es einfach über die Zeit gibt. Und dann stehst du aber erstmal vor so einem Berg von Möglichkeiten und denkst so, okay, ja, was denn jetzt? Ja, dir fallen ja tausend Sachen ein, die du besser machen könntest. Das heißt aber noch nicht, dass das gleich ein gutes Unternehmen wird. Und als ich so Anfang 20 war, hatte ich eigentlich zu jedem Zeitpunkt so 5, 6, 7 Ordner im Schrank stehen neben mir. Damals war man ja noch nicht so digital. Und auf dem Rücken dieser Ordner standen meine aktuellen Geschäftsideen. So, da war Webapotheke dabei und Salatbar und Bank der Zukunft und was nicht alles. Und dann habe ich einfach immer, wenn ich gerade Zeit hatte, zu einem der Themen recherchiert und wieder überlegt, oder machst du Webapotheke oder machst du dies oder machst du das? So, also das hat mich immer schon umgetrieben. Aber ich glaube, dass dann ja der entscheidende Moment ist, wann springst du dann auch wirklich mal und sagst, so, dafür kündige ich jetzt meinen Job oder dafür lasse ich jetzt alles stehen und liegen. Und das ist gar nicht so leicht, ne? Weil dann gibst du erstmal Fixgehalt auf, Sicherheit. Es werden hohe Erwartungen irgendwie an dich gestellt, dass du das auch hinkriegst. Und dann kriegst du eigentlich erstmal ein bisschen kalte Füße. So, und deswegen waren das so die 10 Jahre zwischen Studium und Fox & Sheep Gründung, wo ich, glaube ich, so Anlauf genommen habe. Also ich habe es ein paar Mal probiert, das hat nicht so richtig geklappt. Dann bin ich erstmal angestellt in Startups gegangen, um mir da einfach von anderen Menschen auch abzugucken, wie es geht. Habe sehr nah an dem Gründer von dem einen Startup gearbeitet, konnte von dem sehr viel lernen. So, und dann mit 32 war die Idee da, ich war ready, wir waren ein gutes Team und dann haben wir gesagt, so, jetzt springen wir und probieren das aus.
Was war da so das Wichtigste, vielleicht auch so rückblickend, was du eben bei dieser Zeit in den Startups so dir mitgenommen hast? Du hast ja gerade erzählt, du hast dir so, hast die begleitet, hast die Informationen gesammelt, damit du dann deinen Sprung quasi schaffst. Was war da so was, wo du dir echt gedacht hast, okay, gut, dass ich das gemacht habe?
Also ich glaube, Mitarbeiterführung. Ganz viele denken ja erstmal, wenn sie gründen, an die Idee und was sie gründen und das Produkt oder die Dienstleistung, aber sind vielleicht nicht wirklich erfahrene Führungskräfte und unterschätzen, was es heißt, wenn du dann plötzlich Mitarbeiter hast und viele vielleicht sogar. Und dass du dann ganz andere Fähigkeiten brauchst als so diese Tüftlerfähigkeiten auf den ersten Metern eines Unternehmens. Und das konnte ich mir sehr gut angucken. In einem Startup, in dem ich gearbeitet habe, waren wir 30 Leute, als ich anfing und 300, als ich aufhörte. Und da konnte ich einfach am lebenden Beispiel sehen, wie geht man mit Wachstum um, wie managt man Wachstum, wie führt man Mitarbeiter, wie zieht man Strukturen ein, ohne die Kultur abzutöten, dass plötzlich alles total starr und rigide ist. Also das ist, glaube ich, eins. Und das zweite ist, ein tiefes Verständnis des Ökosystems. Also wenn man einmal drin ist in diesem Startup-Ökosystem und man hat vielleicht schon Unternehmen gegründet und man hat schon in ein paar Startups investiert, dann ist es einfach. Dann kennst du viele, dann ist der nächste Kaffee mit jemandem, um den du bittest, nicht weit, dass du sagst, können wir uns mal einmal kurz treffen, kannst mir mal deine Meinung sagen. Aber wenn du dann noch außerhalb dieses Systems bist, dann weißt du ja gar nicht, wo du anfangen sollst und mit wem du zuerst sprechen sollst. Und durch diese Arbeit in den Startups vor meiner eigenen Gründung habe ich einfach mir schon ein Netzwerk aufgebaut in dieser Szene, ohne selber wirklich gegründet zu haben.
Okay, ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, dieses Networking, was man immer so hört. Also man muss da erstmal Verbindungen schaffen. Würdest du deshalb auch sagen, es braucht vielleicht Zeit oder ist vielleicht auch besser, wenn man, ich sag mal, erst studiert und dann anfängt zu gründen? Oder denkst du, dass es, also ich bekomme es immer wieder mit, dass Startups gerade schon beginnen, wenn man noch gar nicht studiert hat, man ist 20, hat eine Idee und möchte jetzt einfach was gründen. Glaubst du, da gibt es überhaupt diesen einen richtigen Weg, erst Studium, dann Startup? Wie schaust du da rückblickend drauf?
Nee, ich glaube, den gibt's nicht. Es gibt gute Beispiele für den einen oder den anderen Weg. Also ein Team, was mir einfällt, sind die Gründer von Krisenchat. Die sind alle, glaube ich, so 20 und haben, oder der Gründer von NoUnity, einer Lern-App, der ist, glaube ich, 19. So, und das sind großartige Unternehmen, großartige Gründer, die hätten jetzt nicht warten müssen, ja? Die waren jetzt schon ready. Andere brauchen erst irgendwie auch die Sicherheit eines Studiums, vielleicht auch erst Berufserfahrung, brauchen ein bisschen länger, um Mut zu sammeln, dann diesen Schritt zu gehen. Da würde ich sagen, gibt's kein richtig oder falsch. Ich glaube, jede Idee hat ihre Zeit Und wenn diese Zeit gekommen ist, wenn du 19 bist, dann musst du dann springen. Und wenn deine Idee dir erst mit Ende 20 kommt, dann ist dann der richtige Zeitpunkt. Also so war es auch bei mir. Ich habe es ein bisschen erzwingen wollen in meinen 20ern, weil ich immer dachte, Mann, das wäre so cool, wenn es klappt. Und es war aber eben einfach noch nicht die richtige Idee dabei. Und mit 32, als ich dann Fox & Sheep gründete, war es plötzlich so einfach. Und nicht, weil ich irgendwie alles konnte, sondern weil es einfach das perfekte Timing war. Und ich war soweit und dann gab es auch einfach gar kein Vertun mehr. Und ich glaube, deswegen gibt es unterschiedliche Wege zum Glück.
Ja, es ist ja auch irgendwie vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit nochmal so ein viel stärkerer, eine stärkere Entscheidung, wie schnell man das alles machen will, weil ja eigentlich in der heutigen Zeit ja alles total schnell möglich ist. Ich kann mir Wissen online aneignen, aber wie du ja auch gerade gesagt hast, es gibt so verschiedene Wege und vielleicht ist es dann auch besser, das mit ein bisschen mehr Zeit zu machen, ein bisschen diesen Druck, den man vielleicht noch aus der Schulzeit so hat, diese Schnelligkeit ein bisschen rauszunehmen, um dann auch bessere Entscheidungen zu treffen.
Genau, und ehrlich gesagt, Druck war wahrscheinlich noch nie ein guter Ratgeber. Ja? Also es gibt ja den Spruch, unter Druck bin ich gut. Das mag ja für sowas wie eine Klassenarbeit oder so gelten, wo man denkt, jetzt hätte ich eigentlich seit 3 Wochen lernen sollen, habe ich nicht gemacht, jetzt ist morgen die Arbeit, jetzt ist Pressure on. Aber ob das der beste Ratgeber für eine Gründung ist, sich Druck zu machen, also für mich, wenn ich an Gründen denke, kommt eher sowas wie Leichtigkeit und Spaß in den Kopf. Und das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie nur lustig ist den ganzen Tag und auch nicht, dass das der einfachste Weg ist. Aber du musst halt wahnsinnig viel Leidenschaft und Herzblut für das haben, was du da gründest, denn das wird ein langer Weg sein. Und wenn du da gleich von Anfang an Druck empfindest, dann wirst du diesen Weg nicht lange gehen können.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr plausibel an. Vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen jetzt über Fox & Sheep reden. Das ist ja eine App für Kinder zum Lernen oder zum spielerischen Lernen. Wie kam die Idee und wie war dann die Idee und dann die Entwicklung zum Produkt? Eine App ist ja auch sehr was Spezielles. Da braucht man ja auch erstmal Leute, die sich damit auskennen. Und sicherlich ist das ja nicht mal so eben gemacht. Also da sind ja wahrscheinlich viele Faktoren. Wie kann man sich dann diese Entwicklung einer Idee vorstellen oder auch einer Entwicklung zum Produkt?
Also zum einen war ich die 4 Jahre vor der Gründung von Fox & Sheep schon in einem Umfeld Kinder und Digitales. Ich war Geschäftsführerin von einem Browser-Game für Kinder. Ich war Head of Sales von einer Nachhilfeplattform, einer Online-Nachhilfeplattform für Kinder. Und ich hatte mich also tief mit diesem Markt beschäftigt, weil der eben auch im Umbruch war. Diese sogenannten Browser-Games gab es ganz viel so um 2010 herum. Das waren im Prinzip Spiele, die du im Browser spieltest, nicht als App, nicht mobile. Und die waren in Flash programmiert, das funktionierte also auch gar nicht mobile. Und da war schon klar, dass dieser Markt irgendwie zu Ende geht und durch den Erfolg der Smartphones einfach da ein neuer Markt entstehen würde. So, das war so der eine Anhaltspunkt, dass ich mich in dem Markt schon auskannte. Und ich hatte natürlich auch schon das Netzwerk an Softwareprogrammierern. Die waren nicht unbedingt alle Mobile-Entwickler, sondern viele von denen waren eben auch noch Browser-Game-Entwickler. Aber es hat damals zum Teil 3 Monate Umschulung gebraucht und dann waren die plötzlich in Unity oder in iOS oder Android Firmen, um auch für Mobile zu entwickeln. Das heißt, ich hatte auch schon das Netzwerk an Menschen und ich hatte Kinder im Alter von 1 und 3 und habe gemerkt, für die gibt es eigentlich in diesem App Store 2011 überhaupt nichts Sinnvolles. Ja, da gab es so ein paar Kinder-Apps, die waren ziemlich schrecklich gemacht. Dann gab es viel amerikanischen und chinesischen Schrott, hätte ich fast gesagt, wo man so denkt, so nee, deutsches Bildungsbürgertum macht sowas nicht. Und dann habe ich so gedacht, da ist eine Riesenlücke und nicht nur für Deutschland, sondern weltweit, weil wir wollen ja nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir kleine Kinder vor so ein Gerät setzen, sondern wir wollen zumindest das Gefühl haben, dass sie nicht dümmer werden dadurch und im besten Falle schlauer oder es eine positive Beschäftigung ist. Eine qualitativ hochwertige. So, und so war eine Marktlücke gefunden. Der Markt war riesig. Wir waren uns von Anfang an einig, dass wir es Fox & Sheep nennen und nicht Fuchs und Schaf, dass es also ein internationales Ding wird und nicht so eine lokale Gründung. Und dann haben wir die Apps in 16 Sprachen übersetzt und direkt in Russland, China, Japan und Co. an den Markt gebracht. Und das war, glaube ich, unser Erfolgsrezept, dass wir gleich groß gedacht haben und das Netzwerk hatten, um das auch hinzukriegen.
Ja, cool. Das klingt auch auf jeden Fall irgendwie, während du das so erzählt hast, hat man das so gemerkt, dass du es ziemlich durchdacht hattest. Also dieser Weg mit diesem Netzwerkaufbau und dann hattest du die Leute und dann auch direkt, vielleicht ja auch, weil du so viele Erfahrungen gesammelt hast, hattest du dann auch so ein Selbstbewusstsein, um das direkt auch so groß zu machen, sag ich mal.
Genau, und das, dieses Think Big oder Dream Big, das ist uns Deutschen ja nicht so in die Wiege gelegt. Wir sind jetzt eher die, die ihr Licht unter den Scheffel stellen, die sagen, jetzt mach mal erstmal, bevor du da groß drüber redest, jetzt greif mal nicht gleich nach den Sternen, geh mal erstmal die ersten Schritte und so. Und deswegen musst du das auch erstmal lernen, dass das nicht überheblich ist, groß zu denken, sondern eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass du Risikokapital kriegst und dass du so ein Unternehmen überhaupt weltweit denkst. Und das war ehrlich gesagt auch unsere einzige Chance. Wenn wir das deutsch gedacht hätten und gesagt hätten, wir entwickeln Apps für den deutschen Markt, der Markt wäre viel zu klein gewesen. Weil ja. Kinder-Apps kosten Geld, die werden nicht mit Werbung oder In-App-Käufen monetarisiert. Und nicht viele Menschen sind bereit, Geld für eine App zu bezahlen, bevor sie sie eigentlich gesehen haben. Deswegen brauchten wir diesen weltweiten Markt, damit das Geschäftsmodell überhaupt funktionierte. Und ja, und dann glaube ich, als Frau traust du dich noch mal weniger auf den Putz zu hauen, weil du immer so das Gefühl hast, komm jetzt, beweis erst mal, dass du es kannst, bevor du hier groß drüber redest. Und das muss man sich dann, glaube ich, noch mehr vornehmen, dass man einfach auch manchmal Statements oder Ziele ausgibt, wo man selber denkt, oh Gott, wie soll ich die denn erreichen? Weil meine Erfahrung ist, dann läufst du schneller, springst höher und am Ende schaffst du es doch.
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Wille davon oder einfach das Selbstbewusstsein, dann ja, diesen Schritt zu gehen, scheint auf jeden Fall so ein Punkt zu sein, den man dann braucht, um Gründerin zu sein. Würdest du sonst sagen, dass es gewisse Kriterien gibt, die man auf jeden Fall erfüllen muss, um eben ja, in diese Schiene oder in diese Welt einzutauchen? Weil ich schätze ja schon, dass es da Persönlichkeiten gibt, die vielleicht eher nicht da reinpassen.
Also ich glaube, du brauchst eine hohe Resilienz. Dich darf so schnell nichts aus der Bahn werfen. Weder Kritik noch Misserfolg noch Rückschläge. Das kannst du auch auf dem Weg lernen. Du musst jetzt nicht schon als oberresilienter Mensch in diese Gründung reingehen, aber du musst schon die Bereitschaft haben, es lernen zu wollen. Und wenn du bei jedem Rückschlag erstmal 3 Tage nicht schlafen kannst und dich von rechts nach links schmeißt und mit 10 Leuten drüber reden musst und so, dann wirst du nicht genug Geschwindigkeit aufbauen und auch zu sehr mit Selbstzweifeln beschäftigt sein. Also ich glaube, du brauchst erstmal eine ordentliche Portion Mut und Resilienz. Dann brauchst du Durchhaltevermögen. Also dir muss klar sein, das wird ein Marathon und kein Sprint. Und das weiß man ja noch aus der Schule. Es gab die, die gerne gesprintet sind und es gab die, die gerne 800 Meter Lauf oder gar irgendwelche 10 Kilometer Läufe durch den Wald gemacht haben. Und das sind unterschiedliche Typen. Und man denkt immer, dass die Startup-Branche so Sprinter sind, nach dem Motto, so, los geht's, cool, alle mitmachen, fertig. Aber meine Erfahrung der letzten 10 oder 11 Jahre ist, dass die Unternehmen, die langfristig, nachhaltig, erfolgreich sind, haben lange gebraucht. Zalando ist 2009 gegründet, AUTO1 um 2010 herum. So, und die sind jetzt an die Börse gegangen, 11 Jahre später. Das ist einfach wichtig, dass man das, glaube ich, immer im Hinterkopf behält, dass das alles nicht so über Nacht Erfolge waren.
Ja, ich würde ganz gerne noch das Thema anscheinend, du hast es gerade schon erwähnt, dass man da vielleicht auch gerade am Anfang als Frau ein bisschen eingeschüchtert ist. Wie würdest du das jetzt auch nochmal rückblickend sehen? Glaubst du, dass du deswegen andere Nachteile hattest und vielleicht, wie siehst du auch so da die Entwicklung in den letzten Jahren? Weil uns ist auch ganz stark tatsächlich aufgefallen, als wir so ein bisschen recherchiert haben, wir wussten, wir wollen eine Themenreihe zu Business machen und dann haben wir interessante Leute gesucht und man muss tatsächlich sagen, oberflächlich sieht man da größtenteils erstmal nur Männer.
Ja, genau, es gibt nur 15% Gründerinnen, deswegen wirst du also erstmal jeden 8.5. von 10 wirst du erstmal als Gründer entdecken und dann kommen noch 1,5 Frauen da drauf. Also das ist so, wir sind wenige, aber ich würde trotzdem sagen, dass es nie ein Nachteil war, dass ich eine Frau war. Es war aus meiner Sicht eher ein Vorteil, weil wenn eine Frau ein Tech-Unternehmen gründet, dann hast du erstmal ganz andere mediale Aufmerksamkeit. Und wenn du wie wir B2C warst, also dass Eltern dein Produkt kaufen sollen, dann nützt dir diese Aufmerksamkeit auch was für dein Unternehmen. Wenn du B2B bist, also du verkaufst irgendwie Software an andere Unternehmen, dann ist es nicht so relevant. Für uns war es relevant. Es hat auch was mit Employer Branding zu tun, dass Menschen gerne auch mal, also ich würde nicht sagen, dass sie gerne für eine Gründerin arbeiten, aber es gibt Menschen, die sagen, Mensch, das inspiriert mich, dass da jemand vielleicht auch anders führt und das anders angeht. Und deswegen habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass Menschen bewusst sich entschieden haben, bei mir zu arbeiten, weil ich vielleicht das anders mache, weil ich eine Frau bin und es nicht so viele gibt in der Startup-Branche. So, und ich glaube, wo Frauen den großen Nachteil haben im Startup-Ökosystem, ist bei der Finanzierung. Also ich glaube, es gibt diese Zahl, dass nur 2% des weltweiten Venture Capital an Frauen gehen. Und nur 4% der Partnerinnen von Venture Capital Fonds Frauen sind. Und somit geben Männer Männern Geld. Ja, und das sind dann natürlich Geschäftsmodelle, mit denen sie sich stärker identifizieren können. Und ein Kinder-App-Entwickler oder was sind andere, Periodenunterwäsche. Also so, da sagen dann vielleicht so ein All-Male-Investor sagt so, vielleicht nicht mein Thema. So, und ich glaube, da hast du Nachteile. Die waren jetzt bei mir nicht so spürbar, weil ich aber auch schon natürlich etwas älter war und schon ein Netzwerk hatte. Aber trotzdem ist das ein Riesenthema, wo man, glaube ich, ran muss, wenn man da mehr Gleichberechtigung herstellen möchte. Aber all in all würde ich immer sagen, Mädchen, Frauen da draußen, ja, ihr habt eigentlich eine große Chance. Weil wir noch wenige sind, kriegen wir viel mehr Gehör, viel mehr Aufmerksamkeit. Das muss man eigentlich nutzen, statt da vor Angst zu haben, dass das noch sehr männerdominiert ist.
Ja, absolut. Also definitiv noch Zukunft, aber man kann ja auf jeden Fall die Zukunft auch nochmal ändern und beeinflussen. Das gehört ja jetzt auch so ein bisschen zu diesen gesellschaftspolitischen Themen, die du vorhin am Anfang angesprochen hattest, wo du dich auch stark miteinander auseinandersetzt. Was wären da sonst noch für Themen, die dich in letzter Zeit sehr stark begleiten? Ich glaube, beispielsweise das Homeschooling in Bezug auf Corona war ja auch so ein Thema. Worum genau ging es da?
Total. Also ich glaube, Bildung begleitet mich ganz stark. Ich habe ja auch die Digitalwerkstätten gegründet, dann den Digitale Bildung für alle e.V., der sich darum kümmert, dass allen Kindern digitale Bildung zuteil wird. Das begleitet mich stark. Ich habe im Homeschooling gemerkt, dass da so viele offene Fragen sind bei Eltern und Lehrkräften und habe deswegen diese Homeschooling-Corona-Seite ins Netz gestellt, um Transparenz über das Angebot zu schaffen und zu sagen, guck mal, das gibt es alles, das könnt ihr nutzen. Also das ist, glaube ich, ein gesellschaftspolitisches Thema, was mich sehr bewegt und auch, glaube ich, nie loslassen wird. Da ist einfach zu viel Handlungsbedarf. Thema Gleichberechtigung haben wir gerade schon angesprochen. Bin große Supporterin von Gründerinnen, von Frauen in der Wirtschaft. Versuche da über Netzwerke auch wirklich einen Hebel zu haben, um die Situation für Frauen im Beruf zu verbessern. Habe mit der Initiative Hashtag Stay on Board eine Initiative zur Änderung des Aktienrechts gestartet, dass Vorstände und Vorständinnen eine Ruhepause nehmen können, wenn sie ein Kind bekommen, wenn sie in Elternzeit zu Hause bleiben wollen, wenn sie akut erkrankt sind oder sich um ihre Angehörigen kümmern wollen, um einfach ein Zeichen zu setzen, dass wenn die Führungsstrukturen ganz oben nicht menschlich sind, dann wirst du auch in dem Unternehmen selber keine menschliche Kultur haben. Und ja, das sind so die Themen, die mich umtreiben. Also Digitalisierung, Bildung und Gleichberechtigung.
Sehr cool. Ja, was vielleicht auch ganz interessant ist, du hast es am Anfang auch schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben, Das neue Land, und darin, so in der Beschreibung, werden auch ein paar Fehler eingestanden. Wie wichtig ist das für dich selbst, dass man auch, du hast vorhin das Durchhaltevermögen angesprochen, aber wie wichtig ist das auch, dass man sich manchmal so denkt, okay, das war jetzt Kacke?
Super wichtig. Also erstens für einen selber super wichtig, denn der schöne Satz, aus Fehlern lernst du, der ist wahr. Wenn etwas richtig wehtut, weil du dich ärgerst, weil du denkst, Mann, ich habe Geld versenkt oder Zeit oder beides, dann tut das so weh, dass du in dieser Situation dich hinsetzen solltest und aufschreiben solltest, was du beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machst. Und reingehen solltest in die Situation und denken, warum, wie konnte es passieren? Ich hatte es doch eigentlich so gut durchdacht. An welcher Stelle bin ich falsch abgebogen? So, und da dann einfach so unreflektiert weiterzulaufen, dann vergibt man, glaube ich, die große Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Das ist nach innen. Und nach außen finde ich es wichtig, über Fehler zu sprechen und Scheitern einzugestehen, weil keiner braucht Picture Perfect. Keiner braucht so Poster-Girl-mäßige Geschichten aus und dann war sie erfolgreich und dann war sie wieder erfolgreich und dann nochmal. Das ist so, das stimmt ja eh nicht. Und dann kannst du dir davon auch irgendwie nichts abschneiden als junger Mensch und gucken, wie hat die es gemacht, an welchen Stellen ist sie gescheitert, wie ist sie dann wieder aufgestanden, wo hat sie ihre Kraft wieder hergeholt. So, das ist doch das, was einen interessiert. Und nicht einfach nur da klatschend am Rand zu stehen und zu sagen, good for her. Also deswegen habe ich da eigentlich immer in meinem Leben drauf geachtet, nicht nur dann zu senden oder Interviews zu geben, wenn es mir gut geht, sondern eben auch über die Momente zu sprechen, die nicht so einfach waren.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr inspirierend und dann auch mal absolut gut zu lesen. Du hast ja dann auch gesagt, gerade am Anfang unterstützt dann eben jetzt mittlerweile auch andere Startups, was ja definitiv wahrscheinlich dann auch total praktisch ist mit dem Wissen oder mit der Erfahrung, die du schon gemacht hast. Was für neue oder andere Erfahrungen bekommst du dadurch? Also welche Perspektive oder warum machst du es darüber hinaus, dass du vielleicht Tipps geben kannst? Inspirieren diese Leute dich auch oder was hast du da bis jetzt für Erfahrungen machen dürfen?
Total, das ist ja fast so die Möglichkeit, es zu schaffen, in mehrere Unternehmen gleichzeitig involviert zu sein, ohne sie selber operativ führen zu müssen. Und du lernst unterschiedliche Gründerteams kennen, die sind meistens auch jünger als du, denn die starten ja gerade erst. Das heißt, du siehst auch, wie sich so das Mindset verändert, wie jüngere Menschen da dran gehen. Dann sind es häufig jetzt internationale Teams, wo dann auch noch das Mindset anderer Kulturen dazukommt, was es dann nochmal faszinierender macht. Und ich lerne da so viel, weil du dich ja dann tief mit deren Branche beschäftigst, das bisher gar nicht vielleicht dein Schwerpunkt war, du aber gesehen hast, dass die wirklich gut sind und dass sie da auch eine echt gute Idee entwickelt haben und dann verstehst du plötzlich mehr von einer Fintech-Branche oder von dem Pflegemarkt oder der Bildungslandschaft, weil du immer dann plötzlich auch Dinge darüber liest und dich tief involvierst. So, und deswegen sind diese Begegnungen mit anderen Gründern eigentlich auch so ein Lebenselixier. Du holst daraus auch immer wieder ganz viel neue Ideen und Kraft für dich selber. Und es macht dann fast süchtig irgendwann beim Zuschauen, dass du denkst, ich will auch mal wieder, ja? Ich will hier nicht nur schlau daherreden und Tipps teilen. Ich will eigentlich auch mal wieder in deren Phase sein und Vollgas geben und so. Also ich glaube, es hält auch diese Flamme des Gründen ist cool und das möchte ich nochmal machen irgendwie am Leuchten oder am Laufen oder wie auch immer eine Flamme bleibt.
Ja, sehr cool, aber das ist
am
ja dann
Brennen,
auch wieder schön, wenn
das
man,
wollte ich sagen.
Ja, genau. Ja, schön, wenn man dann da auch noch sowas hat, was einen quasi trotz deiner Erfahrenheit, du bist ja jetzt schon jemand, der eigentlich darauf schauen kann, weil du es ja erfolgreich schon gemacht hast, ein Startup gegründet und du schon mehrere erfolgreiche Aktionen auch gegründet hast, gestartet hast. Wie sieht's da aus? Was sind so deine Pläne für die Zukunft? Denkst du dir, du magst die Situation, in der du gerade bist, oder möchtest du nochmal was ganz Neues an den Start bringen? Wie ist da gerade so deine Laune in die Richtung?
Also, vor 2 oder 3 Monaten hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ich mag das, wie es so ist, dieses Bauchladenleben, ziehst da jeden Tag was raus und genießt die Vielfalt. Jetzt denke ich tatsächlich seit ein paar Wochen drüber nach, so, oder soll ich nochmal gründen? Das ist doch eigentlich das, was ich kann, das, wo ich mich am wohlsten fühle, das, wo ich auch meinen größten Stolz so hernehme. Also das ist das, worauf ich einfach auch am meisten zurückschaue auf die Gründung meiner Unternehmen. Und das heißt jetzt nicht, dass dir deshalb gleich eine tolle Idee einfällt oder dass du jetzt, nur weil du schon mal gemacht hast, plötzlich meilenweit anderen voraus bist. Aber zumindest hast du nicht mehr dieses, traue ich mich das? Das ist weg. Also trauen tue ich mich das. Es muss nur jetzt irgendwie eine gute Idee kommen und ich muss das Gefühl haben, dass die groß werden kann und dass das Sinn macht. Aber dann ist es keine Frage des Obs, sondern nur des Wies. Und das war beim letzten Mal vielleicht noch andersrum.
Super interessant und auf jeden Fall wahrscheinlich dann so ein bisschen die, ja, ich habe schon so rausgehört, die Gründungssucht, die man irgendwann vielleicht auch entwickelt, weil man einfach weiß, wie toll es am Ende werden kann. Vielleicht ganz anknüpfend an diese Frage, gäbe es denn vielleicht ein schon existierendes Unternehmen, gerne auch etwas größer, wo du einfach mal für einen Tag reinschnuppern würdest, um einfach mal zu schauen, wie sieht es da hinter den Kulissen aus?
Och, total, da gibt es viele. Also zum Beispiel eins wäre Peloton, die Fahrräder. Ich habe selber ein Peloton-Bike. Ich finde es unfassbar faszinierend, was die für eine weltweite Community aufgebaut haben und wie die schaffen, dass man da immer wieder total unmotiviert aufsteigt und nach 30 Minuten irgendwie denkt, es gibt nichts Geileres, als dass man diesen Ride gerade gemacht hat. Beyond Meat finde ich hochspannend. Wie sieht so ein Unternehmen von innen aus, was Nahrungsmittel komplett neu denkt? Dann ja, auch jetzt auf deutsche Unternehmen bezogen, Zalando, was ich da so spannend finde, da arbeiten Tausende von Softwareprogrammierern und Business Intelligence Menschen und gar nicht so viele Fashion-Leute und eben einfach mal so einen Alltag von so einem richtig großen Startup erleben. Was haben die für Hierarchien eingezogen? Was sind die Manager, die da heute am Werk sind? Was sind das für Typen? Wie arbeiten die mit den Gründer und Gründerinnen zusammen? Also mich fasziniert so diese späte Phase von Unternehmen, kurz bevor die an die Börse gehen oder nachdem sie schon an der Börse sind, weil das dann einfach nochmal ganz neue Herausforderungen sind. Und vielleicht wächst man dann so mit seinem eigenen Leben auch mehr in solche spätphasigeren Unternehmen rein und findet das plötzlich spannend, wenn man eben vor ein paar Jahren oder so noch diese frühe Phase sehr spannend fand.
Ja, also es ist ja dann quasi auch nochmal so ein Einblick in neue Dimensionen, die man da bekommt.
Genau.
Es gibt ja
genau.
So festgelegte Größen eigentlich.
Und wo man auch dann nicht automatisch schlaue Tipps hat, ja, wo man eigentlich erstmal Zuschauerin ist und sich's anguckt, wie die das so machen.
Sehr cool. Hast du denn auch so, was mir gerade noch eingefallen ist, jetzt wo man auch an diese Big Player vielleicht sogar denkt, hattest du, als du jung warst, als du angefangen hast zu gründen, hattest du da Vorbilder, an denen du dich damals schon orientiert hast? Also so Leute, wo du dachtest, oh, wenn ich das so ansatzweise so mache wie die, dann ist es schon super.
Ja, hatte ich. Besonders Frauen mit Kindern, die Karriere gemacht hatten, weil das war immer meine große Hoffnung, dass das zusammengeht. Und wenn du dann aber noch nicht viele Vorbilder hast, die dir zeigen, dass es geht, ohne dass deine Kinder Freaks werden oder du selber eben irgendwann deine Karriere auf Eis legen musst, dann glaubst du es erstmal noch nicht so richtig. Und deswegen waren diese Vorbilder ganz, ganz wichtig für mich. Ob das eine Ann-Christine Achleitner ist, die eine der jüngsten Professorinnen war, oder erste Vorständin im DAX oder erste Gründerin von sehr großen Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel auch die Bumble-Gründerin, die gerade an die Börse gegangen ist. Also die war jetzt nicht mein Vorbild, weil die viel jünger ist als ich. Das heißt, die konnte ich sozusagen damals mir noch gar nicht angucken. Aber das fasziniert mich besonders an Vorbildern, die ich hatte. Wie haben die das hingekriegt, dass beides zusammengeht und man so ein bisschen Best of Both Worlds haben kann?
Ja, eigentlich jetzt nochmal total anknüpfend an diese Aussage. Also man fragt sich ja dann schon, du machst ja auch super viel und hast du gerade gesagt, geht sowas als Frau oder man hat ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man möchte da trotzdem seiner Familie genug Zeit schenken können und ich sag mal Freizeit, ist das überhaupt möglich? Wie sieht es bei dir aus? Nimmst du dir da genug Zeit einfach raus oder hast du deswegen auch in letzter Zeit vielleicht durch Corona dann vielleicht mal aufatmen können, weil vieles von zu Hause dann ging. Wie sieht da dein Alltag aus?
Also erstmal war das immer mein Selbstverständnis, dass das geht. Ich habe nie in Frage gestellt, ob ich mich für eins von beiden entscheiden muss oder ob ich das zusammen hinkriege. Das habe ich auch meiner Mutter zu verdanken. Die war auch immer berufstätig und Unternehmerin und ich habe nicht das Gefühl oder die Erinnerung, dass es irgendwie, dass ich vernachlässigt wurde deswegen. So, und dadurch habe ich eigentlich kein schlechtes Gewissen und trotzdem habe ich natürlich ein großes Bedürfnis, meine Kinder auch zu sehen und sie nicht nur zu haben und war deswegen schon immer ein Mensch, der ganz wenig gereist ist, der ganz viel versucht hat, im Umkreis von Berlin zu machen. Da ist natürlich Berlin dankbar, weil da eben auch viel stattfindet. Weil eben dieses Übernacht-Wegsein, das macht dann was mit allen. Dann bringst du sie nicht ins Bett, dann bist du morgens nicht da, um Frühstück zu machen und ich laufe dann leer nach ein paar Tagen oder auch schon nach einer Nacht. Und insofern war Corona natürlich jetzt noch mal weniger weg sein. Aber generell habe ich eigentlich immer darauf geachtet, um Punkt 6 zu Hause zu sein, egal wie stressig die Phasen waren, dann erstmal voll runterzufahren, für die Kinder da zu sein und wenn die dann im Bett waren, wieder weiterzumachen. erstens, um ihnen gerecht zu werden, aber auch um selber zu wissen, dass ich das so durchhalte. Ich glaube, wenn ich jetzt so Jahre gehabt hätte, wo ich nur gearbeitet hätte, das würde ich wahrscheinlich bereuen. Dann würde ich nicht denken, was ich alles verpasst habe, sondern ich würde eher denken, ich habe sie nicht genug geprägt, sie waren nicht, ich war nicht präsent genug, sie haben vielleicht nicht genug gekuschelt, sowas alles. Und das ist dadurch irgendwie nie in meinem Kopf gewesen, dass ich irgendwas verpasst hätte. Und ich bin auch nicht so ein Typ, der sagt, oh, jetzt habe ich den ersten Schritt oder die Aufführung oder so nicht gesehen, jetzt fehlt mir was, sondern ich erfreue mich dann eher an den Sachen, die ich miterlebe.
Sehr cool und auch sehr coole Einstellung, muss man mal an der Stelle sagen. Ja, und auch schön, dass du da auch irgendwie eine Balance gefunden hast zwischen dem An- und Abschalten in bestimmten Momenten. Ich glaube, das ist immer, egal in welcher Branche man jetzt letztendlich sich bewegt, dass es ganz wichtig ist, dass man sich da irgendwas findet, womit man beidseitig irgendwo erfüllt ist, einmal auf der beruflichen, einmal auf der privaten Seite.
Total.
Ja. Was ja auch ein bisschen zum Abschalten gehört und was auch unsere abschließende Frage ist, die wir unseren Gästen und Gästinnen stellen, ist, ob sie einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie haben und wie sieht das bei dir aus? Womit kannst du am besten abschalten?
Also ich habe sehr gerne The Queen's Gambit geguckt.
Okay.
Das war mein Ding, ja. Also ich liebe schlaue Frauen. Die war nur leider nur eine Staffel, das heißt, die war dann auch irgendwann ausgeguckt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich die immer gucke, wenn ich abschalte, weil dann würde ich ja nicht so oft abschalten. Nee, ich lese gerne. Also ich schalte eigentlich beim Lesen ab. Aktuell lese ich Das achte Leben und das hat 1000 und sonst was Seiten. Und ich freue mich, wenn es nur 10 Minuten sind vorm Einschlafen, katapultiert es mich einmal kurz in eine andere Welt. Können aber auch zum Teil Sachbücher sein. So Im Grunde gut habe ich gerade gelesen von einem niederländischen Historiker. Mit Abstand das beste Buch, was ich je gelesen habe. Wo ich so richtig in Echtzeit dachte, oh Gott, das muss ich immer und immer wieder lesen. Und ich muss jedem erzählen und so. Also das bringt mich auf andere Gedanken. Das bringt mich runter. Also da komme ich runter. Das ist wahrscheinlich so mein Hauptweg, um zu entschleunigen.
Sehr gut. Das Sehr cool. ist natürlich auch eine gute Empfehlung dann an dieser Stelle. Ja, also wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst und mal aus deinem Leben erzählt hast und wahrscheinlich auch da draußen nochmal viele inspiriert hast, vielleicht ja selber auch zu gründen oder zumindest sich mal darüber informieren. Man kann ja gerne auch bei dir dann auf Instagram vorbeischauen. Da lädst du ja auch immer mal etwas hoch zum Thema Verena_Pauster.
Nee, ich glaube, ich bin in einem durch, Verena Pauster.
Perfekt, super. Ja, wir informieren euch auf jeden Fall nochmal auf Instagram zu allen Infos, wo ihr mehr von Verena Pauster erfahren könnt. Außerdem würden wir euch sehr ans Herz legen, unsere letzte Folge zu hören. Da haben wir mit Claire Schenk darüber geredet, wie ein Auslandssemester in Paris so ist und vor allem, ob es da überhaupt möglich ist, viele Kontakte zu knüpfen in der aktuellen Situation. Und in der nächsten Woche haben wir auch eine sehr spannende Folge für euch. Da kommt nämlich Moritz Zippig. Er ist Gründer hier vom Niederrhein und hat unter anderem die Brand Home is Where Your Heart Is gegründet, die faire Klamotten in Portugal produziert und in Deutschland verkauft. Außerdem ist er Musiker und hat auch noch eine eigene Designagentur. Folgt uns gerne hier auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und sonst findet ihr uns natürlich auf Instagram @niveauundwahnsinn oder auf TikTok. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis nächste Woche.
Tschüss. Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahnen und Clara Goyub.
Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.